Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ Akzent. Dort, wo vor 15 Jahren radioaktives Material die Gegend verstrahlt hat, steht heute ein gelbes Häuschen, ein Musterhaus. Dort können Leute für eine Woche probeweise wohnen, um herauszufinden, ob sie hier bleiben wollen. Hier nämlich in Futaba, einer Kleinstadt in Japan, unweit von Fukushima. Marco, wird dieses Musterhaus rege genutzt?
Ja, rege nicht. Also eher selten. Es ist zwar ein schönes, durchaus idyllisch anmutendes Haus mit einem Steingarten und alles sehr proper. Aber die Umgebung ist eine Geisterstadt, muss man sagen. Wenn man nämlich sich ein bisschen umschaut, ist ein verlassenes Spital, das fluchtartig geräumt werden musste. Man sieht auch die Entlüftungskamine des AKWs Fukushima. Also dort, wo genau vor 15 Jahren sich diese Dreifachkatastrophe ereignete. Ein Erdbeben, der Tsunami danach und dann eben die Reaktorkatastrophe. Aber was auch erstaunlich ist, es gibt Menschen, die wieder in Futaba leben und dahin zurückgekehrt sind.
15 Jahre nach der Atomkatastrophe ist Auslandredaktor Marco Kaufmann an den japanischen Küstenort Futaba bei Fukushima gereist, um sich ein Bild zu machen und um zu verstehen, warum Menschen an diesen Ort zurückkehren. Ich bin Nadine Landert. Marco, diese Kleinstadt Futaba liegt in unmittelbarer Nähe vom Atomkraftwerk Fukushima. Ist das nach der Katastrophe vor 15 Jahren also nicht mehr alles Sperrgebiet da?
Nein, das war es. Bis 2022 war auch Futaba vollständig gesperrt. Dieser Küstenort wurde dann teilweise wieder geöffnet und also bis zum heutigen Zeitpunkt, als ich dort war, sind immer noch ganze Straßenzüge gesperrt. Der Hintergrund ist aber, dass die japanische Regierung will, dieses Katastrophengebiet wieder bevölkern. Es geht einerseits darum, dass eigentlich nur eine vollständige Erholung auch zeigen kann der eigenen Bevölkerung, dass man daran glaubt, dass eine solche Katastrophe überwunden werden kann. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch finanzielle Überlegungen. Also man hat Milliarden in die Dekontaminierung und Infrastruktur jetzt investiert, also in den Wiederaufbau. Und ja, irgendwie muss das dann auch wieder besiedelt werden.
Also Japan will dieses Gebiet tatsächlich wiederbeleben. Aber man sieht es noch immer, die Katastrophe von vor 15 Jahren ist sichtbar noch präsent.
Ja, es gibt wie beides. Also einerseits sieht man diese Katastrophe noch in Form eben von Häusern, die Risse haben, Dächer wurden abgehoben oder verlassene Schulen, die wurden einfach an diesem 11. März 2011 geräumt und seither wie in der Zeit eingefroren. Und dann etwas anderes, was man zum Teil sieht, aber merkt, es ist weniger das Sichtbare, das Problem. Man sieht überall so wie Riesentaschen gefüllt mit Erde. Und das ist kontaminierte Erde, verstrahlte Erde, die noch immer abgetragen werden muss. Also 15 Jahre jetzt danach, man ist noch nicht so weit, dass man die obersten Erdschichten einsammelt und so eigentlich den Boden säubert.
Also da wird immer noch gereinigt und gleichzeitig aber schon wieder aufgebaut. Wie viele Menschen leben denn da aktuell?
Im Moment sind es nur etwa 200 und man muss wissen, in Futaba lebten vorher 7000 Menschen. Also es ist eine sehr kleine und überschaubare Gemeinde geworden.
Und wen hast du denn in Futaba getroffen?
Ich habe zum einen eine Familie getroffen, die Familie Ayabe, mit dem Vater Naoya, der Mutter Yuki und 4 Kindern. Und ja, die haben sich entschieden, nach Futaba zu ziehen.
Warum ausgerechnet?
Das mag jetzt etwas seltsam tönen, wenn ich das sage, aber sie waren effektiv auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Sie erhofften mehr Lebensqualität in diesem ehemaligen Katastrophengebiet.
Das ist schon widersprüchlich, jetzt so für mich.
Genau, also das war für mich auch eine offensichtliche Frage. Und zwar war es für Sie ein bisschen eine Flucht von einem gestressten Stadtleben in der Mehrmillionenstadt Yokohama, Nähe von Tokio, aufs Land. Und jetzt muss man sich fragen, ja gut, wieso ausgerechnet nach Fukushima? Mhm. Sie waren da sehr offen und haben gesagt, es gab finanzielle Überlegungen. Und zwar die Regierung hat natürlich gemerkt, die Leute kommen nicht einfach so. Man hat also auch Prämien festgelegt, also wer dorthin zieht, sei es ein Single, ein Ehepaar, dann für jedes Kind, das schön differenziert. Also jemand, der 4 Kinder hat, wie die Familie Ayabe, die kriegten doch einen rechten Zustupf.
Das kann Motivation sein, aber können die Eltern auch arbeiten? Also haben sie da einen Job gefunden?
Da waren die Voraussetzungen eigentlich besser als in der Großstadt. Und zwar der Vater, der war als Chauffeur für Amazon tätig, hat gesagt, hat sehr lange Arbeitstage, manchmal am Abend noch eine Lieferung machen, am Wochenende. Und hier hat er buchstäblich einen 9-to-5-Job gefunden. Er arbeitet im ersten Supermarkt, der wieder geöffnet hat, und wirklich von morgens um 9 bis Nachmittag um 5. Und auch die Frau hat einen Job gefunden, so eine Art Spitex. Sie sagen, Work-Life-Balance hat sich verbessert. Ja, und was ich gesehen habe, ich habe sie ja zu Hause besucht. Also sie bewohnen jetzt quasi ein großzügiges Reihenhäuschen. Und da muss man sagen, in japanischen Städten ist alles sehr eng, wenig Platz. Und sie haben gesagt, ja, also wir haben eine doppelt so große Wohnung zum halben Preis. Also auch hier hat sich eigentlich die Lebensqualität für die Familie verbessert. Ein weiterer Punkt, eben, ich habe die Kinder erwähnt, weil halt eher wenig Kinder und Familien im Moment nach Futaba ziehen, sehr kleine Klassen. Sie müssen zwar in die Nachbargemeinde, aber die Tochter hat mir gesagt, ja, in Yokohama hatte ich 30 Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. In der neuen Schule sind es noch 6, oder? Mhm. Und da hat die Lehrerin viel mehr Zeit für mich. Also auch das ist ein weiterer Punkt. Und sie sagen, für sie ist die Rechnung eigentlich aufgegangen.
Aber hat die Familie denn keine Angst vor der noch möglichen Strahlenbelastung, die es da vielleicht eben noch gibt?
Genau, also da habe ich natürlich dann schon ein bisschen nachgebohrt und die Mutter hat so ein bisschen darum herum geredet. Mhm. Sie hat gesagt, ja, wir haben uns da schon auch informiert und die Websites angeschaut und eigentlich haben wir da keine Bedenken mehr. Und als ich mit dem Vater gesprochen habe, habe ich auch ein bisschen nachgebohrt und er hat mir dann gesagt, ja, die Verstrahlung kann man nicht sehen und manchmal sorge ich mich schon etwas wegen der Kinder. Und er hat mir dann auch erzählt, dass ihn Bekannte mal ein bisschen darauf angesprochen haben, gesagt, du fährst jetzt da also aufs Land für ein besseres Leben und so, aber wie ist es mit der Gesundheit der Kinder? Du bist ein bisschen ein Egoist. Das war so durch die Blume, hat man ihm das zu erkennen gegeben.
Kann man denn sagen, wie es tatsächlich mit der aktuellen Strahlenbelastung aussieht? Also gibt es da verlässliche Werte?
Ja, ich glaube, diese Werte sind für alle einsehbar. Also jetzt nur schon in Futaba, vom Bahnhof bis zum Museum oder am ehemaligen Spital, überall große Geigerzähler aufgestellt. Man kann diese Werte anschauen und die sind unbedenklich, sagen die Behörden, sagen auch Wissenschaftler. Aber es bleibt eine Frage. Also was heißt das halt wirklich langfristig, oder wenn man länger dort wohnt? Klar, es gibt Leute, die dann sagen, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann ist man einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt, oder es gibt sogar Regionen mit höherer Strahlenbelastung. Aber es sind Fragen über die Langzeitwirkung, und abgesehen von den objektiven Messdaten gibt es halt wie einen psychologischen Faktor noch, der sich nicht messen lässt.
Nämlich?
Das Stigma, das mit einer verstrahlten Region zusammenhängt. Also konkret kann man das sagen, dass bis heute Fischer aus Fukushima Mühe haben, ihren Fang zu verkaufen. Es gibt immer noch Länder, die keine Meerestiere aus Fukushima wollen, obwohl die Japaner sagen, das ist alles sicher.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Die Familie Ayabe hat eben trotz möglichen Risiken sich entschieden, nach Futaba zu ziehen, weil sie sich hier eine bessere Zukunft verspricht als in einer stressigen, teuren Großstadt. Wie sieht es aber mit Menschen aus, die vor der Katastrophe hier gelebt haben? Kommen die teils zurück?
Ich glaube, hier kann man zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass viele Familien es vorziehen, an ihrem neuen Wohnort zu bleiben, weil die mussten ja 2011 flüchten. Mhm. Und die haben dann vielleicht Wurzeln geschlagen an einem neuen Ort. Die Kinder gehen dort in die Schule.
Zuhause.
Ich habe aber jemanden getroffen, der früher in Futaba wohnte und jetzt zurückgekehrt ist. Und zwar ist das Yoichi Yatsuda. Es ist ein 74-jähriger Herr, ein sehr sportlicher Typ. Er war nämlich Radprofi früher. Und er ist ein bisschen kauzig vielleicht. Er trägt zum Beispiel so spezielle Finken mit einer Art Putzwedel, wo dann immer, wenn er sich bewegt zu Hause, noch der Boden poliert wird.
Praktisch.
Also hat so ein paar, genau, ein paar Eigenheiten. Und er ist zurück in seinem Häuschen mit eigenem Garten, mit einem eigenen Gym, wo er früher trainiert hat, wo er auch als Trainer den Nachwuchs trainiert hat. Das ist seine kleine Welt, wo ich ihn getroffen habe.
Und warum hat er sich entschieden, zurückzukommen?
Das war für mich eigentlich fast der interessanteste Teil des Gesprächs. Und zwar hat er gesagt, klar, wir sind geflüchtet und wir wussten nicht, ist es eine Woche, ist es ein Monat. Es wurde immer länger und noch länger. Also insgesamt 10-mal ist er dann umgezogen. Und klar, das war nicht angenehm, aber was für ihn am schwierigsten war, war so ein bisschen wie der Rollenwechsel. In Futaba war er der respektierte Trainer. Mhm. Er hat ja selber 10 Profi-Radrennfahrer trainiert. Die haben ihn gesagt, mehr oder weniger jeden Tag, danke Meister, also großer Lehrer oder so. Und auf der Flucht in diesen Provisorien war er plötzlich in der Position, dass er dankbar sein musste. Und er musste, das hat ihn irgendwie zugesetzt. Also von der Respektperson, die er war, als Trainer, also als erfolgreicher Sportler, in eine Rolle zu kommen, wo er so Hilfe suchen muss und Hilfe annehmen muss. Und das hat ihn in eine Depression gestürzt. Und er hat das offen erzählt, er musste Medikamente nehmen und es ging ihm nicht gut in dieser Zeit. Und immer war aber der Wunsch da, zurückzukehren in die Gemeinde, wo er aufgewachsen und groß geworden ist.
The stress, which is out of control, you don't know, that's a stress.
Und seit er wieder zurück ist und dann sogar eben in seinem alten Haus, geht es ihm besser?
Ich glaube, es geht ihm auf jeden Fall besser. Er hat Tritt gefasst, er hat wieder Lebensfreude, sagt er. Es schimmerte hin und wieder halt auch so ein bisschen Enttäuschung durch, weil er hat zwar wieder sein altes Haus, aber es ist nicht mehr dieselbe Umgebung. Mhm. Also zum Beispiel soziale Netzwerke sind weggefallen, eine gemütliche Kneipe, wo er sich mit seinen Freunden getroffen hat, gibt es nicht mehr.
Mhm. Seine Freunde vermutlich auch nicht.
Genau, sind nicht alle anderen zurückgekehrt. Und es bleibt auch eine große Enttäuschung, das ist mir sehr geblieben, er hat gesagt, ich habe der Regierung vertraut und ich war überzeugt, dass dieses AKW nicht zu 99% sicher ist, sondern zu 100%. Mhm. Und das hat alles ein bisschen erschüttert in seinem Weltbild, das er von seinem Land und der Regierung hatte.
Aber hat er keine Angst von den Strahlungen? Oder eben, wenn du sagst, er misstraut eigentlich auch der Regierung, geht in dieses doch teils verstrahlte Gebiet wieder zurück?
Ja, da sagt er, ich bin 74 Jahre alt. Und ja, es gibt auch andere Gründe, weshalb man Krebs bekommen kann. Also das Strahlenrisiko ist nicht alles. Und was für mich quasi typisch war, also gesagt hat, ja, ich hatte schon auch so einen Geigerzähler, wo man das messen kann, aber der ist kaputt gegangen und er hat ihn gar nicht mehr repariert. Was ihm ein bisschen zu schaffen macht, wenn er gesagt hat, ja, die Enkelkinder, die kommen schon auf Besuch, aber sie bleiben nie sehr lange.
Ja.
Also in der Familie ist das schon auch ein Thema, dass man sich Sorgen macht, ja, dass das Strahlenrisiko einfach noch da ist.
Was ist denn dein Eindruck nach deiner Reise nach Futaba? Geht es da wirklich vorwärts? Also wird diese Küstenstadt wieder lebenswert?
Ich glaube, es wird viel länger dauern. So wie halt auch die Bewältigung der Krise oder die Aufräumarbeiten viel länger dauern, also diesen Reaktor zu beseitigen, das AKW zu säubern, man geht davon aus, dass es Jahrzehnte noch dauert. So wird auch die Reaktivierung dieses Futaba viel länger dauern. Und Futaba wird nie mehr sein, was es vorher war. Es wird ein anderes Futaba sein.
Vielen Dank, Marco.
Danke dir.
Ja, und hier beim Akzent haben wir regelmäßig tolle Gäste wie dich, meistens aus dem Auslandressort. Und wir würden jetzt gerne von euch wissen, wie ihr zu einem politischen Podcast rund um die Schweiz steht. Falls ihr 5 Minuten Zeit habt, freuen wir uns, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Den Link gibt's in den Shownotes. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.